Muss man sich ja bald überlegen, ob man nicht zu den Kindern predigt. Da ist ja viel mehr los. Da ist ja viel mehr los. Mensch, ich weiß, die Reihen sind gelichtet. Hm? Ist gut, wir sind eine fruchtbare Gemeinde. Und Gott möchte viel in die Herzen tun und vermehren. Oh, ich bin so satt. Ich bin so satt seit gestern. Ich habe Sonne getankt. So, vielleicht sieht man es noch nicht so, aber ich merke so auf der Haut. Ich war gestern so den ganzen Nachmittag draußen. Wer war das auch so bei dem Wetter? Der ein oder andere draußen? Keiner draußen? Keiner hat die Sonne vermisst ein halbes Jahr lang? Ich habe sie vermisst und ich bin heute Morgen satt von Sonne. Das merke ich richtig. Ich habe sie aufgesaugt, aufgenommen. Und ja, das wünsche ich mir auch, dass wir das heute Morgen machen, dass wir einfach Wort Gottes aufnehmen und aufsaugen, so wie die Sonne. Und ich möchte noch kurz beten. Herr, ich danke dir, dass du die Sonne des Lebens bist, Herr, und dass du wirklich in unser Leben scheinen möchtest, dass du strahlen möchtest. Jesus, du hast gesagt, du bist das Licht der Welt. Und ich danke dir, jetzt, Heiliger Geist, dass du kommst einfach mit deinem Licht, dass du kommst über die Herzen, Herr, und dass du deine Wärme und dieses Gute und diese Vitamine, die das freisetzt, dass du das in unserem Leben machst, Herr, dass du das in jedem Zuhörer hier heute Morgen tust. Du kommst, Heiliger Geist, und uns satt machst, Herr, mit deinem Licht, mit deiner Sonne, mit deiner Wärme. Bete dich, Herr, segne einfach diese Zeit jetzt. Im Namen Jesus, Amen. Amen. Ja, wollen wir uns füllen lassen? Der Heilige Geist ist es, der das macht. Ich kann das nicht. Das kann nur der Heilige Geist. Diese Predigt habe ich gleich mal am Anfang unter diesen Titel gestellt: Ewiges Leben fängt heute schon an. Und Milliarden werden ausgegeben, um Leben zu erhalten. Wir kennen einbalsamieren, mumifizieren, konservieren, einwecken. Das ist heute nichts mehr Neues. Das ist mir ein bisschen zu laut, Patrick. Also halt so sehr zurück. Ich kann zwar näher rankommen, aber das ist doch gut so. Nicht so hoch, bitte. Ich möchte euch ja noch sehen. Okay, ich gehe ganz nah dran und dann können wir das so ein bisschen runterdrehen. Wunderbar, so ist toll. Vielen Dank. Also seit den Anfängen der naturwissenschaftlichen Forschung gab es Bestrebungen, Zellen am Leben zu erhalten. Das hat lange gedauert. Das, was wir heute eigentlich so, worüber die Wissenschaft heute diskutiert, ob es gut ist oder nicht, dieses Klon, Zellen am Leben zu erhalten, weiterzuentwickeln, das war vor 1885 fing das an. Ein Wilhelm Rux gelang es erstmal an Hühnerzellen, also diese Vervielfältigung, geschehen zu lassen. Und er hat sie dann tagelang irgendwie in einer Salzlösung konserviert und erhalten. Und das waren so die Anfänge. 1913 zeigte dann Alexis Carrel, dass Zellen auch länger in Zellkulturen wachsen können, insofern sie gefüttert werden und insofern sie keimfrei gehalten werden. Keime haben sofort die Eigenschaft, dass sie die Zellen halt zerstören. Und da waren so die Anfänge. Und heute ist es wirklich nichts mehr Besonderes. Ja, man kann sich einkonservieren. Wie gesagt, viele Wohlhabende, die lassen sich irgendwie mumifizieren. Sie wollen irgendwie sich am Leben erhalten. Sie wollen irgendwo weiter existieren. Sie wollen nicht einfach nur so unter die Erde geschart werden und dann war's das. Sondern sie wollen eigentlich ein Stück Ewigkeit besitzen. Und ich habe mich mit einer ähnlichen Forschungsarbeit beschäftigt, die aber schon ein bisschen weiter zurückliegt. Fast 2000 Jahre, und die sogar aufgeschrieben wurde. Und die finde ich in der Bibel. Und Johannes enthüllt uns etwas von seiner Forschungsarbeit in seinem Evangeliumsbericht, nämlich diese Forschungsarbeit über das Weiterleben, über das ewige Leben. Jesus betet hier und Johannes schreibt es auf. Und das war die Forschungsarbeit, die lesen wir im hohenpriesterlichen Gebet, kurz bevor Jesus stirbt, betet er für seine Jünger. Und das möchte ich kurz aufschlagen mit euch. Johannes 17, 1 bis 3. Dies redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach: Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. Und wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, dass er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gebe. Dies ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Dies ist so der Kernpunkt für meine Predigt. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Wie schon gesagt, ein Gebet von Jesus kurz vor seiner Hinrichtung. Und er spricht ein Gebet zum Vater. Und seine Jünger sind versammelt. Sie wollen so das letzte Mal zusammennehmen. Und Jesus betet vor seinen Jüngern zum Vater für sich. Und später betet er auch für seine Jünger. Und dann betet er sogar noch für die Jünger, die durch seine Jünger zum Glauben kommen. Also im Grunde genommen eigentlich für dich und für mich. Und was sagt Johannes Forschungsarbeit? Ewiges Leben, hören wir nochmal diesen Vers 3. Ewiges Leben entsteht aus dem Erkennen. Also es entsteht irgendwie eine Gleichung. Ja? Ein Mathematiker würde jetzt hier eine Gleichung draus ziehen, würde sagen, ist gleich. Ewiges Leben ist gleich. Erkennen von dem allein wahren Gott und den von Gott gesandten Jesus Christus. Das ist ewiges Leben. Diese Gleichung, um die dreht es sich so ein bisschen heute Morgen. Jemand erkennen steht hier. Erkennen, das heißt, jemand kennenlernen. Es ist nicht einfach nur, ja, ich habe mal was gehört und da war mal was. Nein, es ist ein Erkennen, ein ganz intimer Bereich, ein ganz intimer Begriff, den wir durch die ganze Bibel wiederfinden. Er erkannte sein Weib. Hier geht es um sexuellen Kontakt, um Partnerschaft, um Beziehung. Er erkannte zum Beispiel sein Weib. Da steht auch dieses Erkennen. Also eigentlich ein Erkennen aufgrund einer Beziehung. Nicht irgendwie so ein vages Mal gehört haben, sondern wirklich ein Erkennen, die tiefer geht. Und hier geht es auch nicht um Erkenntnis. Und es ist oft so ein Problem, auch in vielen heutigen Lehren und Religionen, dass es darum geht, dass wir etwas erkennen. Und wenn wir, Wissen ist Macht. Und da spricht sich sogar Paulus gegen diese Lehren, die auch damals gerade im Griechischen und in den ersten Gemeinden wirklich gegenwärtig waren. Die Gnostik, die wirklich so Stufen verspricht, durch Erkenntnis in Erkenntnis. Paulus nimmt da sogar Bezug drauf und sagt in Kolosser 2, Vers 22, wenn ihr mit Christus den Elementen der Welt gestorben seid, was unterwerft ihr euch Satzung und lebt ihr noch in der Welt? Berühre nicht, koste nicht, betaste nicht. Und da geht er drauf ein, dass das überhaupt nichts mit dieser Erkenntnis zu tun hat. Und dass das eine falsche Lehre ist, dass wir, je mehr wir Wissen anhäufen, umso mehr erkennen wir. Und darum geht es heute Morgen nicht, dass es um Wissen geht und um Intellekt, sondern es geht um Beziehung. Johannes schreibt hier, ihr sollt den Vater und ihr sollt Jesus Christus aus der Beziehung heraus erkennen. Es soll intim werden, sagt er eigentlich mit anderen Worten. Und nicht menschliche Anstrengung, nicht menschliches Gebote, Satzung halten, wie wir es vorhin schon in dem Eingang gehört haben. Wir sollen erkennen, Gott erkennen, und das schaffen wir nur durch den Heiligen Geist. Und um den geht es mir heute Morgen ein bisschen. Wie erkennen wir Gott? Wie erkennen wir Jesus Christus? Wie bekommen wir das ewige Leben? Und es ist immer ein Vorteil, wenn man eine Bibelpassage im Zusammenhang sieht. Wenn wir jetzt so ein Vers lesen, dann weckt das vielleicht viele Fragezeichen. Aber wenn wir das sehen, in welchem Zusammenhang Jesus dieses Gebet spricht oder diese Gleichung hier aufstellt oder wie Johannes seine Forschungsarbeit daraus zieht, wir müssen das im Zusammenhang sehen. Und wir sehen, dass Jesus in den Kapiteln davor oder auch im selben Kapitel nicht, aber in den Kapiteln davor, dass das im Zusammenhang steht mit etwas, der als Hilfe dazu dienen soll, dass wir richtig erkennen. Irrlehren und Spaltung entstehen immer, wenn wir irgendwas aus dem Zusammenhang nehmen. Dann wird es entweder extrem oder wirklich widergöttlich. Und wir müssen wirklich das Wort Gottes immer im Zusammenhang, immer im Kontext sehen. Sonst ist da eine große Gefahr. Obwohl ich auch, ja, meiner Meinung nach, es auch Bibelstellen gibt, die mich persönlich anspringen, wo ich auch mal den Zusammenhang vergessen kann. Ja, das ist so dieses persönliche, dieses Rema-Wort. Wenn mich ein Wort anspringt einfach. Gottes Wort ist lebendig und scharf wie ein Schwert, heißt es in Hebräer. Ne? Es gibt es, dass auch ein Vers mal aus dem Zusammenhang genommen werden kann, für dich persönlich als persönliches Wort. Aber sobald da eine Lehre draus gezogen wird, ist es immer eine Gefahr. Zum Beispiel hat Gott mir mal gesagt, halte dich zu den Niedrigen. Steht einfach in Römer 12, Vers 16. Und es war für mich ein Einstieg in die Kinderarbeit damals. Ja? Ich wusste, das sagt Gott mir jetzt persönlich. Das ist mein Go zum Kinderdienst. Halte dich zu den Niedrigen. Oder du bist mit dem Segen Abrahams gesegnet. Sagt Paulus in Galater 3, Vers 9. Und es war für mich ein Zuspruch des finanziellen Segens für unsere damalige Finanzierung und Haus. Das war ein Rema-Wort, das war etwas Persönliches, das war aus dem Zusammenhang genommen. Und das gibt's. Das gibt's für dich und vielleicht hast du auch schon viele solche Worte empfangen und genommen und dann halt die fest. Halt sie wirklich fest. Das darfst du auch gern mal aus dem Zusammenhang nehmen. Weil du weißt es dann in deinem Herzen, es ist ein Wort für mich. Unser Bibeltext hier heute Morgen ist in eines der stärksten Wahrheit und Realitäten eingebettet. Und da möchte ich wirklich den Zusammenhang sehen. Und Johannes' Forschungsarbeit dreht sich um eine Präsenz eines Unsichtbaren, einer unsichtbaren Person, den Heiligen Geist. Also der Heilige Geist ist hier die Schlüsselfigur, um erst richtig Gott zu erfassen und zu erkennen. Wir müssen Gott vom Herzen erkennen und nicht mit dem Verstand. Und der Heilige Geist ist der Einzige, der uns dabei helfen kann. Parakletos, wörtlich, der an jemand Seite gerufen wird. Gemeint ist einer, der ermutigt, ein Berater, ein Tröster. Und ich möchte mal diesen Zusammenhang kurz aufschlagen. Johannes 14, Vers 16, da steht, und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand, da steht dieses Parakletos, ne? Einen Beistand geben, dass er euch bei euch sei in Ewigkeit. Einen anderen meint eigentlich so einer von der gleichen Art. Mit anderen Worten, der Heilige Geist ist genau von der Art wie Jesus und der Vater. Von der Art wie Jesus. Und Johannes schreibt hier weiter in Johannes 16, 13 bis 14. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht von sich selbst ausreden, sondern was er hören wird, wird er reden und das Kommende wird er euch verkündigen. Oder nochmal 14, Vers 26, Johannes 14. Der Sachwalter oder der Beistand, aber der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und da hören wir, dass der Heilige Geist wirklich dazu kommt. Und ohne den können wir überhaupt nichts. Wir können es nicht erfassen. Wir können es nicht erkennen. Wir schaffen es nicht. Gott ist an dieser Beziehung interessiert und nicht an Werken oder an Gesetzen. Der Heilige Geist soll kommen und, ja, wie so ein Privatlehrer, so ein Sprachrohr. Ein Sprachrohr von Jesus. Und ich finde, selbst auch als langjähriger Pfingstler hat mich das neu begeistert, dass wir den Heiligen Geist haben und dass er eine Person ist, dass es nicht nur irgendwo so eine Kraft ist, die da irgendwo in der Steckdose ist und dann müssen wir mal angedockt sein und dann fallen wir um und dann ist es alles. Nein, es geht um diese Präsenz des Heiligen Geistes. Doch wer ist der Heilige Geist? Wer ist der Heilige Geist? Der Heilige Geist wurde so lange auch in den christlichen Kirchen ignoriert. Und dann konzentriert er sich auf Gott und auf Jesus, vielleicht sogar mehr auf die Maria und der Heilige Geist. Vielleicht tun wir uns auch schwer mit diesem Begriff Geist. Es ist so ein bisschen so was Unheimliches, was Unsichtbares, ja? So ein Geisteswesen, irgendwas Übernatürliches. Klar, Gott ist selbstverständlich übernatürlich, aber er ist gut übernatürlich. Eine Frau sagte einmal zu einem Pastor: Hören Sie, wir wollen nicht, dass in unserer Gemeinde irgendetwas Übernatürliches geschieht. Ich glaube, dass man sich manchmal gegen das Wirken des Heiligen Geistes sich dagegen sträuben kann. Ich habe selber miterlebt in einer Kirche in Deutschland, in der es sehr formell zuging. Und dem Heiligen Geist wurde nicht viel Raum gegeben. Eines Tages kam eine junge Frau zum Gottesdienst, die erst kurz zuvor Christ geworden war, und war berührt und war begeistert von dem, was der Heilige Geist in ihrem Leben getan hat. Mitten im Gottesdienst rief sie auf einmal: Halleluja! Das Feuer wird fallen. Halleluja, hier wird das Feuer Gottes fallen. Die Kirchenvorsteherin stand auf, tippte der jungen Frau auf die Schulter und sagte: Psst, ruhig, sowas machen wir hier nicht. Und sie antwortete: Ich bin so begeistert von Jesus. Ich habe so eine Freude. Ich habe den Glauben gefunden. Und die Frau erwiderte, die Vorsteherin: Nun, aber gewiss nicht hier und nicht so. Und so merkt ihr, wie der Heilige Geist auch wirklich gebremst werden kann. Ja, die junge Frau war übrigens meine liebe Frau. Ja. Also der Heilige Geist ist kein neues Phänomen, das möchte ich auch ganz klar sagen. Es ist nicht irgendwas, was jetzt seit Toronto ist der Heilige Geist da, es ist jetzt etwas im 20. oder im 30. Jahrhundert. Nein, der Heilige Geist war eigentlich immer schon da. Und wir sehen an der Bibel, dass er am Schöpfungsakt sogar beteiligt war. Und dort lesen wir im 1. Mose, im 1. Vers gleich: Am Anfang schuf Gott Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst und leer und Finsternis lag über der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Dort sehen wir schon, das ist nichts Neues, Modernes, irgendwas Zeitgemäßes, irgend so eine Welle, auf der wir jetzt auch reiten müssen als Pfingstbewegung. Ja, jetzt reden wir halt mal ein bisschen über den Heiligen Geist, weil da irgendwas passiert. Nein, es ist etwas von Urzeiten. Es ist eine Person, die da ist. Und die schöpferisch, ja, eingegriffen hat in das Chaos. Ja, die ganze Trinität, Vater, Sohn und Heiliger Geist waren an dem Schöpfungsakt beteiligt. Alle drei haben zusammen etwas geschaffen, haben Ordnung geschaffen, haben hergestellt, haben etwas Schönes gebaut. So richtige Baumeister, etwas Schönes, wo wir uns echt dran freuen können. Und geht jetzt raus, ja, schaut mal da oben vom, wie heißt der Berg da oben? Ja, da mal runter. Und wenn das jetzt so alles blüht, das ist was Schönes, ja. Die Menschen haben auch zum Teil was Schönes geschaffen. Ein bisschen Beton zusammengeknetet und ein paar Häuser gebaut. Das eine oder andere ist auch schön. Aber so die Natur. Ja, das ist was Schönes. Da hat der Heilige Geist mitgewirkt. Er ist eine Person und wir sehen ganz durch die Bibel hindurch, dass er denkt, dass er spricht, dass er führt, dass er betrübt werden kann. Habe ich alles Bibelstellen dafür. Dass er denkt, habe ich schon gesagt. Ne? Er hat Merkmale einer Person. Es ist nicht irgendwie einfach nur eine Kraft, sondern er ist eine Person. Er ist der Geist Jesu oder der Geist Christi wird er auch genannt. Und er schafft Ordnung im Chaos. Verwirrung macht er in Harmonie. Aus Hässlichkeit schafft er Schönheit. Aus Altem schafft er Neues. Der Geist Gottes schwebte über dem Wasser und er wartete förmlich darauf. Er wartete und sagte, wann können wir endlich aus diesem Chaos etwas schaffen, etwas Schönes machen, woran wir uns freuen können, woran sich auch Menschen freuen können. Dann haben sie sogar die Menschen geschaffen. Ja? Aber das ist das große Problem, dass wir so von Natur aus eher so konservativ sind und da ist etwas Unsichtbares und da sträuben wir uns so ein bisschen gegen. Ich hörte auch von einem Kirchenvorsteher, der 46 Jahre in der Gemeinde gedient hat. Und da wurde ihm die Frage gestellt, ja, Mensch, 46 Jahre bist du in dieser Gemeinde. Du musst ja echt Veränderungen miterlebt haben. Du hast ja echt was erlebt. Und er darauf, ja, das habe ich. Und jede einzelne habe ich davon bekämpft. Er wollte keine Veränderung. Er wollte keine Erneuerung. Er wollte so bleiben, wie er war von Anfang an. Ich hörte von einem anderen Pfarrer. Er wollte unbedingt das Klavier auf die andere Seite des Gemeindegebäudes haben. Aber er stieß immer an Grenzen. Wenn er das Thema angesprochen hatte, dann war das so ein heißes Eisen und es wurde immer abgelehnt. Und dann hat er sich einfach gedacht, Mensch, jeden Sonntag ein Zentimeter. Ein Zentimeter, eine Woche verging, noch ein Zentimeter, eine Woche verging. 30 Zentimeter, drei Wochen, ein Jahr, 56 Zentimeter. Ne? Und so kam er so langsam mit den Jahren, landete das Klavier da hinten in der Ecke und keiner merkte eigentlich etwas. Am Ende seiner Dienstzeit war das Klavier da, wo er es immer haben wollte. Alles sträubte sich gegen die Erneuerung, alles sträubte sich gegen das Phänomen der Veränderung. Doch der Heilige Geist erwartet stets darauf. Er ist immer offen für Neues. Er ist immer offen, Neues zu machen. Er weckt den Menschen zum Leben. Und wir sehen dann weiter ein paar Verse, das in 1. Mose. Und Gott, der Herr, bildete den Menschen aus Staub und vom Erdboden und hauchte in seine Nase den Odem des Lebens. Und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Und hier steht dieses hebräische Wort für Odem, für Hauchen, Ruach. Ja, das ist der Atem. Er atmete eigentlich dem Menschen das Leben ein. So heißt es hier wörtlich übersetzt. Und für Atem ist es auch das gleiche Wort wie Geist. Er hauchte eigentlich dem Menschen Geist an. Auch Jesus blies seine Jünger an und sagte, hier, empfangt Heiligen Geist. Empfangt Heiligen Geist. Wenn der Geist Gottes in unser Leben kommt, zu denen, ja, die ihr Leben Jesus übergeben haben, da findet der erste Hauch an. Da kommt der Atem Gottes in dein Leben, wenn du dein Leben Jesus übergibst. Dann gibt es natürlich noch größere Erfahrung. Aber das ist so der Start überhaupt für geistliches Leben. Einmal, Gott bläst dich an, wenn du dein Leben Jesus übergibst. Manchen Menschen kann man dieses Erfülltsein regelrecht ansehen. Ne? Die strahlen. Ich habe Leute erlebt, die kamen mit so einem Halbmond in die Gemeinde und so gingen sie wieder raus. Ne? wie diese junge Frau. Sie wurde zwar auch gebremst, aber sie hielt nicht locker. Ja, und das Feuer ist auch gefallen an diese Gemeinde. Preist den Herrn. Ja, habt ihr das auch schon erlebt? Aus dem Nichts, aus dem Chaos verwandelt sich etwas in Leben, in etwas Schönes. Und das macht der Heilige Geist im Leben von Menschen. Aus dem Chaos, aus der Kaputtheit baut der Heilige Geist wieder etwas auf. Nicht, Friedhilde, hast du das 100-mal erlebt, 1000-mal? Menschen, die mit so einer Flappe kamen? Preist den Herrn. Genauso ist es auch in Gemeinden. Der Heilige Geist möchte, dass er alles Trockene, alles Verstaubte, alle Gewohnheit, dass er das rauspustet. Er möchte mit seinem Atem kommen und er möchte Leben schaffen. Ja? Nicht nur bei der Gemeinde da um die Ecke. Macht den Kreis jetzt einfach mal kleiner. Ne? Soll der Heilige Geist in unserer Gemeinde reinpusten? Ja? Möchte das? Wer möchte das? Zwei Hände gleich, ne? Super. Ja, das wollen wir. Wir sehen im Alten Testament, dass der Heilige Geist immer nur zu bestimmter Zeit für eine bestimmte Aufgabe gegeben wurde. Und das ist auch so das Kennzeichen, wenn der Heilige Geist kommt, dann für eine Aufgabe. Dann nicht, damit wir uns selber beweihrauchen und sagen, wow, wir haben den Heiligen Geist, jetzt können wir da unten Eintritt nehmen. Nee, der Heilige Geist, der hat eine Aufgabe. Und er kam immer, wenn wir im Alten Testament sehen, wenn der Heilige Geist geblasen hat auf die Leute, dann zu einer Aufgabe, zu einer Bestimmung. Es veränderte sich was. Wir sehen zum Beispiel Simson in Richter 15, Vers 14. Durch den Geist Gottes erhielt Simson Kraft und Macht. Und er hat gegen die Philister gekämpft. Ich glaube, er hat mit einem Eselsknochen mehrere Tausend, glaube ich, erschlagen. Oder 700 an einem Tag. Die Bibelfesten, die wissen das jetzt. Auf jeden Fall viele, ne? Als der Heilige Geist auf sein Leben kam, da hat er so eine übernatürliche Kraft gehabt und eine Bestimmung, etwas zu tun, was für das Volk Gottes war. Hier sehen wir, dass ja, der Heilige Geist eben zu einer bestimmten Zeit für eine bestimmte Aufgabe kam. Richter 15, Vers 14. Aber der Geist des Herrn geriet über ihn und die Stricke, die an seinen Armen waren, wurden wie Flachsfäden, die vom Feuer versenkt sind. Und seine Fesseln schmolzen weg von seinen Händen. Und dann ging es los. Ich glaube, dann hat er sich so einen Backen genommen und dann wurde richtig ausgeteilt. Dann gab es richtig Backenfutter, ne? Wörtlich mit dem Backen. Ja? Und häufig ist es so, wenn wir sowas lesen, ja, im Alten Testament gerade physisch beschrieben wird, dann ist es eine geistliche Wahrheit. Wenn der Heilige Geist kommt, dann sind das, was ihn gebunden hatte, das ist abgefallen und dann hatte er Vorrecht, dann hatte er Freiheit zu wirken. In dem Fall war es halt schon eine kämpferische Aufgabe, ne? Aber es können wir ja auch geistlich deuten. Kämpferisch im Gebet, kämpferisch im Lobpreis, wenn der Heilige Geist auf uns kommt. Dann fällt das alles ab, was uns bindet. Falsche Gewohnheiten, Gedankenmuster. Ja, das können sowas sein. Abhängigkeiten, die fallen dann ab, wenn der Heilige Geist in unser Leben pustet. Manchmal sind es offensichtliche Dinge, ja, Rauchen, Drogen, Alkohol, das fällt so ab. Aber manchmal ist es auch ein Prozess. Es ist etwas Augenblickliches, was abfällt, aber es kann auch ein lebenslanger Prozess sein. Ein Prozess. Aber in jedem Fall gibt der Heilige Geist uns die Kraft, die Art von Leben zu führen, die wir uns eigentlich so im Innersten wünschen, ja. Was wünschst du dir? Wenn du dich mal ganz ehrlich fragst, was wünschst du dir so an dir selber, so das Innerste, wo du sagst, Mensch, da habe ich echt Defizite und da brauche ich echt, da bin ich irgendwo echt gebunden, ja. Dann möchte der Heilige Geist da reinkommen. Er möchte, dass deine Stricke und deine Flachsfäden wirklich so wegfallen, sie gerade so wegschmelzen. Ein weiteres Beispiel ist zum Beispiel auch Jesaja, ein Prophet. Als der Geist Gottes auf sein Leben kam, das machte ihn zum Propheten. Und dann fing er an mit Weissagung und Prophetie. Dann spricht er hier in Jesaja 61, der Geist des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Eine Prophetie auf Jesus, eine der stärksten Prophetien auf Jesus eigentlich. Den sanftmütigen frohe Botschaft zu bringen, weil er mich gesandt hat, die zu verbinden, die zerbrochenes Herzens sind, Freiheit auszurufen und Öffnung des Kerkers den Gebundenen, auszurufen ein Jahr des Wohlgefallens und so weiter und so weiter. Das ist so eine starke Prophetie. Erst als der Heilige Geist auf sein Leben kam, kommen diese Worte aus seinem Leben heraus. Auch hier diese punktuelle Geisterfüllung und die Tat und dann die Prophetie. Etwas Spezielles für eine Aufgabe, für einen Dienst. Und das ist nicht irgendwie einfach nur dann ein schönes, warmes Gefühl, wie ich sage, dass wir uns dann so selber auch beweihräuchern können. Nein, es geht dem Heiligen Geist um mehr. Hinauszugehen, Dinge in Bewegung zu setzen. Und da ist so die Frage, wo wir auch wirklich uns jeder selber fragen muss, will ich das, ne? Will ich Veränderung? Will ich, dass Gott mich echt benutzen kann? Will ich mich auch in Bewegung setzen? Oder will ich so bleiben, meinen Stuhl da haben und ist alles schön? Nein, will ich nicht mehr? Jedes Mal passierte etwas Greifbares, ein Ereignis im Alten Testament, wenn wir das sehen, wenn der Heilige Geist kam. Und das möchte er in unserem Leben tun. Im weiteren Verlauf des Alten Testaments nimmt die Erwartung zu, dass Gott etwas noch viel Erstaunlicheres macht. Ja? Wir sehen das eben nur an einzelnen Bibeln, die da erfüllt wurden. Aber wir sehen eigentlich so im Hang vom ganzen Alten Testament, dass es auf etwas, dass es eigentlich mit einem Wort zusammenzufassen gilt, Verheißung. Das Alte Testament ist eine Verheißung. Und gerade in Bezug auf den Heiligen Geist ist es eine Verheißung. Gott will nämlich, dass wir ihn jeder persönlich richtig kennenlernen. Und nicht, dass wir irgendwo solche Heroes hier haben, so eine Einzelkämpfer, die besonders begabt und gesalbt sind und die machen das dann schon. Wir sind im Neuen Testament, Leute. Im Neuen Testament. Gott will, dass wir ihn persönlich kennenlernen. Und er möchte, dass du persönlich ewiges Leben hast. Und ich habe gesagt, das ewige Leben fängt jetzt schon an. Heute. Doch klar, wenn jemand eine lange Reise unternimmt, ja, stell dir vor, du machst jetzt eine Weltreise, hast 40.000 Euro, ich weiß nicht, was man dafür braucht, auf Seite gepackt, deine Lebensversicherung hat sich jetzt endlich mal gemeldet und jetzt hast du Zeit, eine Weltreise zu machen, hast aber Haus und Hof und Tiere, Hühner, Schafe, Rinder zu Hause und möchtest jetzt jemand anvertrauen, möchtest doch irgendjemand übergeben, ja, was, du sagst dem doch das Wichtigste, oder? Pass auf, das Schaf, das kriegt nur einen Strohballen die Woche, das andere Huhn, das kriegt nur ein Maiskolben und so und der Hund, der darf nicht so viel, der ist sowieso schon zu dick und ja, stell dir das vor. Und Jesus, der hat auch so eine Weltreise gemacht, der hat nämlich die Himmelsreise angetreten und dann in diesem Zusammenhang sagt er seinen Jüngern das Wichtigste. Und deswegen ist es eigentlich auch eine total geniale Passage, was Jesus hier betet und von was er redet. Deswegen ist es etwas Besonderes, etwas Wichtiges. Es ist ihm wertvoll und wichtig, dass seine Jünger diese Lehre wirklich einnehmen, aufessen, richtig in sich aufsaugen. Jesus wusste, dass sein Geist zu den Menschen kommen wird. Und wir sehen, was vorausgesagt worden war, auch in Joel, auch so ein prophetisches Wort, was Petrus im Apostelgeschichte hier wieder zitiert, Joel 3, 1 und folgende. Und ich lese aus der Apostelgeschichte, und es wird geschehen, Apostelgeschichte 2, ab Vers 17. In den letzten Tagen spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch, und eure Söhne und Töchter werden weissagen, und eure Jünglinge werden Gesichte sehen. Ja? Glaubst du das, dass diese Jünglinge Gesichte sehen werden? Oder ist das von so ein paar Heroes abhängig? Was sagt Gottes Wort? Ja, wollen wir das erleben als Gemeinde, dass wir das ernst nehmen, was vielleicht unsere Kinder träumen? Ja? Die Jünglinge werden Gesichter sehen und eure alten Männer werden Träume haben. Ach nee, das steht hier ja. Die Alten. Ja, denen ist ein bisschen Ruhe gegönnt. Die dürfen viel schlafen. Die sollen Träume haben. Die Jungen, die sollen Gesichter haben. Ja? Die laufen übers Feld und die sollen auch Bilder kriegen. Die sollen Erfahrung machen mit dem Heiligen Geist. Warum nicht? So früh wie möglich. Oder Eindrücke oder einfach ein Wort empfangen. Ein persönliches Rema-Wort. Was meinst du, wenn dein 12-Jähriger ein persönliches Rema-Wort hat? Ich glaube, braucht er mehr als wir Erwachsenen. Jesus war das vor Augen und hatte dieses Wort vor Augen. Es wird geschehen, es wird die Zeit kommen. Und in dieser Zeit leben wir jetzt. Der Heilige Geist ist ausgegossen worden. Und wir leben in einem neuen Zeitabschnitt, in einem neuen Testament. Gott erkennen, aber wie wirkt sich dieses ewige Leben im Heute aus? Ja? Wie wirkt sich das aus? Was geschieht, wenn der Geist Gottes in dein Leben kommt? Welche Auswirkungen sind sofort zu sehen? Sofort. Die erste Auswirkung vom ewigen Leben ist, dass wir Söhne und Töchter werden. Ich schlage mein Lieblingskapitel auf aus Römer 8. Ab Vers 14, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, diese sind Söhne Gottes. Und 15, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wiederum zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft, der Tochterschaft. Indem wir rufen, aber Vater. Wenn aber Kinder, oder erstmal 16, der Geist selbst bezeugt mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder, so auch Erben. Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir nämlich und so weiter. Wir sind Erben. Sohnschaft. Und das ist das höchste Privileg, das wir erleben, wenn der Heilige Geist anfängt, erstmal in unser Leben zu blasen. Söhne und Töchter. Töchter und Söhne Gottes. Wir werden zu Söhnen und Töchtern. Wir werden in eine Familie hinein adoptiert. Und unter römischem Gesetz, worauf Paulus hier auch Bezug nimmt, war es etwas ganz Besonderes, wenn Waisenkinder oder bei irgendwelchen reichen Familien gearbeitet haben und dann adoptiert worden. Sie wurden angenommen als eigene Sohn, denn diese Adoption beinhaltete, dass sie genauso wie die eigenen fleischlichen Kinder gesetzt waren, zu erben, vom Erbe einen Teil zu bekommen. Paulus nimmt hier diesen Bezug und er sagt es in Römer 8. Es ist ein Privileg, in eine römische Familie hinein adoptiert zu werden. Und du bist in Gottes Familie hinein adoptiert. Du bist seine Tochter. Du bist sein Sohn. Das macht der Heilige Geist als erstes. Ich hörte von einem kleinen Jungen, der auf einem Spielplatz gehänselt wurde, weil er adoptiert worden war. Ja, Kinder können fies sein. Seine Antwort lautete darauf, meine Eltern haben sich mir ausgesucht. Ne? Vielleicht haben deine Eltern dich nicht so ausgesucht, sondern du warst einfach da. Und sie mussten mit dir klarkommen, sich mit dir abfinden. Ne? Aber dieser Junge hat das gesagt, meine Eltern haben mich so ausgesucht. Ja, wie so in so einem Kaufhaus. Ja, Gott macht etwas aus dem Chaos, etwas Schönes. Vom Penner, ich sag's mal, Friedhilde, immer so plopp, ich hab's hier stehen, vom Penner zu einem Prinz. Schön, dass du heute da bist. Ja, wer Heinz kennt, der wusste, wo er herkam. Und das war das, was auf seinen Lippen war. Wir werden ihn wiedersehen. Er ist jetzt da am Lobpreis Gottes beteiligt. Ja? Aber er hatte das Zeugnis im Herzen. Gott hat mich angeblasen. Gott hat mein Leben verändert. Also, wir rufen Abba, lieber Vater. Und dieses Wörtlein Abba, das ist nicht einfach nur so Papa oder Dad, könnte man das auch so übersetzen. Aber Abba, Vater, ist es ein gewisses Zeichen von Respekt und doch von Intimität. Abba, lieber Vater. Und Paulus sagt hier, indem wir rufen Abba, Vater, ja, lieber Papa, Daddy, und doch mit Respekt und doch mit Ehrfurcht. Und dieses Wort, das benutzt Paulus hier ganz besonders und ganz extra. Ein besonderes Wort. Nicht nur ein Wort für ein Kind, sondern das Leben lang. Aber Vater. Ich hörte von Prinz Charles, er ist zwar jetzt hier über den Teich, aber er ist so jemand, der besonders viele Namen hat. Und ich habe sie mal aufgeschrieben, was der für eine Titelbezeichnung hat. Ich muss da mal erstmal einen Schluck nehmen. Jetzt kommt echt eine Sammlung. Der Titel von Prinz Charles, den er trägt. Also da gibt es ja ganz viele solche Orden und jeder Orden, da sind so ein paar lustige Namen dabei, aber das ist das, was ihn betitelt. Er ist Thronfolger, seine königliche Hoheit, Prinz von Wales, Herzog von Cornwall, Ritter der Hosenbandenorden, Regimechef des königlichen Regiments von Wales, Herzog von Rothesay, Ritter der Distel, Befehlshaber der königlichen Marine, Großmeister des Bartordens, Earl von Chester, von Carrick, Baron und Renfrey, der Herr der Inseln, großer Verwalter von Schottland. Und wenn ich ihm jetzt einen Brief schreiben müsste, müsste ich unterschreiben mit allergehorsamster, demütigster Diener eurer königlichen Hoheit. Ja, wenn du an Prinz Charles einen Brief schreibst, dann kannst du nicht MFG mit freundlichen Grüßen, ne? Und eine kleine SMS, dann musst du das schreiben hier. Willst du dir das aufschreiben, was du dann schreiben musst? Allergehorsamster, demütiger Diener eurer königlichen Hoheit. Hast du dir das aufgeschrieben, wie du das nächste Mal einen Brief schreiben willst? Und was sagen seine Söhne? Papa. Papa. Hast du mal Zeit? Das sagen sie zu ihm, ne? Aber was hat der Mann für Titel, für Orden, für Abzeichnung, ne? Für Abzeichen. Und so haben wir einen Gott, der hat noch viel mehr Titel und viel mehr Abzeichnungen und viel mehr Brillanz und Herrlichkeit, ne? Und du darfst ihn Abba nennen. Papa. Menschen sehen sich danach, nach diesem Geistlichen, nach dieser Spiritualität. Sie suchen nach Erfahrung. Und wir sehen das heute mehr denn je, was für eine Suche ist nach dem Übernatürlichen, nach dem geistlichen Leben. Es ist so eine Suche. In jeder Zeitung wirst du aufgefordert, ruf an. Ja? Ich lege dir die Karten, ich sage dir die Zukunft voraus und schalt das Fernsehen an. Da kommt den ganzen Tag Kartenlegen auf Anruf, auf Abfrage. Ne? In dieser Zeit leben wir, weil der Mensch sucht. Er sucht eigentlich nach diesem Anhauchen Gottes. Er sucht danach. Und Paulus sagt es in einem Satz, der Geist selbst bezeugt mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Das ist das größte Privileg, wonach die Menschheit eigentlich sucht. Nach diesem nach diesem Angenommensein, nach diesem Ankommen. Und es ist etwas Spirituelles, es ist der Heilige Geist, es ist etwas Übernatürliches, etwas Unsichtbares, aber etwas Gutes Unsichtbares. Der zweite Aspekt vom ewigen Leben, wir sind Erben Gottes. Das sagt Paulus ja auch hier in diesen Versen, ne? Und Gott muss für mich praktisch sein. Also wenn das nur Theorie bleibt, dann tut mir leid, Leute, denn da ist die Tür, ja. Weil das mag ich nicht. Irgendwas muss ich verändern, irgendwas muss ich umsetzen. Und das ist das Tolle bei Gott, dass es nicht nur Worte sind und dass es jetzt hier auch nur tolle Worte sind, sondern Gott hat wirklich die Kraft, der Heilige Geist hat wirklich die Kraft, aus dem Chaos etwas Schönes zu machen. Amen. Ja? In welchen Bereichen wirkt sich das jetzt aus? Das ewige Leben fängt heute schon an. Ja? Wir brauchen irgendwo eine Sicherheit. Der Mensch sehnt sich auch nach Sicherheit. Und wir brauchen diese Sicherheit. Und unsere Sicherheit ist, dass wir ein Erbe Gottes sind. Wenn aber Kinder, so auch Erben. Erben Gottes und Miterben Christi. Wow. Ich habe einfach dann in der Konkordanz geguckt, einfach mal unter ewigem Leben, was da so steht, ja, und das auch so ein bisschen im Zusammenhang gebracht. Und möchte einfach nur mal das Wort Gottes so ein bisschen in uns wirken lassen. Das ist jetzt so wie die Sonne, ja. Das Wort Gottes ist scharf wie ein Schwert. Und ich möchte einfach so ein ganz bisschen ein paar Bibelstellen noch so wirken lassen. Und dann komme ich auch gleich zum Schluss. Habe ich genug gesagt. Was heißt ewiges Leben aus der Sicht Gottes für dich heute? Licht. Ich habe das dann so einfach so in Überbegriffe gepackt. Licht in Jesaja 60, Vers 19. Ich weiß nicht, ob du das mit ran bekommst. Immer ein bisschen langsam, dass der Patrick das auch schafft. Jesaja 60, Vers 19. Nicht wird ferner die Sonne dir zum Licht sein am Tag, noch zur Heiligkeit der Mond dir scheinen, sondern der Herr wird dir zum ewigen Licht sein und dein Gott zu deinem Schmuck. Ja, ein ewiges Licht. Also da haben wir schon mal diesen Beweis, Gott ist nicht dunkel, sondern er ist Licht. Er scheint auf dein Leben und er hat die Wärme, die du zum Leben brauchst. Freude. Jesaja 61, Vers 7. Ich denke, da könnte man jedes Mal eine Predigt drüber halten. Ich habe es jetzt einfach nur mal so für uns zum Aufsaugen, ja? Ich gieße das jetzt einfach mal so über uns aus. Freude. Jesaja 61, Vers 7. Anstatt eurer Schmach werdet ihr das Doppelte haben und anstatt der Schande werden sie jubeln über ihr Teil. Darum werden sie in ihrem Land das Doppelte besitzen, werden ewige Freude haben. Wenn Gott auf dein Leben haucht, dann hast du Freude. Dann kommt Freude zustande. Und wenn das noch nicht ganz so durchgebrochen ist, dann bitten wir Gott, dass er diese Freude wirklich freisetzt. Gnade, Psalm 100, Vers 5. Denn gut ist der Herr, seine Güte währet ewig. Und seine Treue von Geschlecht zu Geschlecht. Gott hat gute Gedanken über dir. Er hat Güte jetzt schon für dich bis in die Ewigkeit. Liebe, Jeremia 31, Vers 3. Der Herr ist mir von fern erschienen. Ja, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dir fortlautend lassen, meine Güte. Gott ist Liebe. Und er möchte, dass du wirklich dich selbst liebst. Und ja, erstmal dich selbst liebst, dich selbst annimmst. Und er hat diese Ewigkeit, dieses ewige Leben der Liebe für dich. Rettung. Jesaja 45, Vers 17. Israel wird gerettet durch den Herrn mit ewiger Rettung. Ja, das heißt, du kannst da drin leben, in diesem Rettungsbewusstsein. Selbst wenn du gefallen bist, kannst du wissen, da ist ein Retter. da ist ein ewiger Retter für mich. Und solange ich auf dieser Erde mich bewege, kann ich zu meinem Retter hochschauen und kann sagen, Herr, ich bin gefallen. Ich bin ein sündiger Mensch. Ich brauche deine Vergebung. Weil du brauchst nicht sündlos sein. Du kannst das anstreben, aber du wirst trotzdem fallen. Wenn du in dem einen Bereich Erfolg hast, wirst du irgendwo anders fallen. Und das ist, weil wir auf dieser Welt sind. Aber wir haben eine ewige Rettung und ewiges Leben ist uns hier verheißen. Rettung. Erbarmen. Jesaja 54, Vers 8. Ich habe einen Augenblick vor dir verborgen, aber mit ewiger Güte werde ich mich über dich erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Ja? Gott schaut dich nicht an mit dem erhobenen Zeigefinger. Und das ist ewiges Leben. Wenn du diese Sicht hast, ja, es ist ein Erbarmer da. Das heißt irgendwo, dass Jesus, ja, ich glaube, Hebräer 9, dass er mit unserer Schwachheit sich total identifizieren kann, weil er selber Mensch war. Und er weiß alles, was wir, wo wir schwach sind. Er hat das alles durchgemacht. Zwar ohne Sünde, aber er kann sich da hineinversetzen. Er kann sich da hineinversetzen. Er hat Ablehnung erlebt. Er hat vielleicht auch Fantasien gehabt. Auch vielleicht, ja, oder diese Versuchung. Ja, vielleicht sind auch an ihm Frauen vorbeigelaufen mit kleinen Höschen oder so, ja. Aber er war ohne Sünde. Aber er kann sich da hineinversetzen, was wir, ja, worin wir uns bewegen. Und das ist so toll. Er hat Erbarmen für uns. Erlösung. Nochmal Erlösung. Hebräer 9, Vers 12. Ist ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen und er ist eine ewige Erlösung. Hat er eine ewige Erlösung erfunden? Oder so ähnlich. Identität, auch ein ganz wichtiges Kennzeichen vom ewigen Leben, für heute jetzt schon. Jesaja 56, Vers 5. Ihnen will ich in meinem Haus und meinen Mauern einen Platz geben und einen Namen besser als Söhne und Töchter. Einen ewigen Namen werde ich ihnen geben, der nicht ausgerottet werden soll. Das hat für mich so den Überbegriff Identität. Ewiges Leben bedeutet, du kannst sein, du kannst ankommen. Gott baut dich auf und Gott macht dir einen Namen, wo du dich wohlfühlst. Du brauchst nicht jemand anders sein und dich verstellen, sondern du bist einzigartig und persönlich und Gott hat dir eine einzigartige Identität gegeben. Und das ist das ewige Leben, heute schon. Es ist toll, dass wir so unterschiedlich sein können und jeder ist persönlich wertgeschätzt von Gott. Identität, wir brauchen uns nicht verstellen. Bund, Jeremia 50, Vers 5, einen ewigen Bund, Versorgung, Johannes 4, Vers 14, vielleicht mache ich jetzt ein bisschen schneller. Wer irgend aber von dem Wasser trinkt, sagt Jesus, dass ich ihm geben werde, der wird nicht dürsten in Ewigkeit. Er redet mit dieser Frau, die wirklich Durst hat, die Liebesdurst hat, die Annahme sucht. Er begegnet dieser Frau und sagt, hey, du hast Durst, aber trink einen Schluck von mir, ja? Und du wirst wirklich gestillt werden. Du, ewiges Leben kannst du heute bekommen, sagt Jesus zu ihr. Freispruch, ja? Mensch, was laufen Menschen mit Sachen rum, die sie aus der Vergangenheit rumtragen, die sie einfach so angesammelt haben oder vielleicht niemals ausgesprochen haben oder sich losgesagt haben davon. Johannes 5 steht, wahrlich, wahrlich, Vers 24, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht. Und da ist auch wieder so, dass wir ewiges Leben, dass es heute anfängt, dass wir frei werden können von unserer Versklavung, von Freispruch, sagt Jesus dir zu. Trost und Hoffnung, 2. Thessalonicher 2, Vers 16. Er selbst aber, unser Herr Jesus Christus und Gott, unser Vater, der uns geliebt und uns ewigen Trost und gute Hoffnung gegeben hat durch die Gnade. Wir sind Erben der Hoffnung. Titus 3, Vers 7. Damit wir gerechtfertigt durch seine Gnade erben würden nach der Hoffnung des ewigen Lebens. Habe ich auch schon gesagt. Wiederholt sich auch einiges. Also einfach nur mal so das Wort Gottes. Das Wort Gottes, was sagt, hey, es ist ewiges Leben für dich. Jetzt und heute. Sonst mach das mal. Das kann man auch im Internet eingeben. Konkordanz zu einem Begriff. Und dann kommen auch so diese Bibelstellen. Und dann schlägst du das einfach mal nach und nimmst das für dich in Anspruch und sagst, Mensch, wow, heute gilt das für mich. Wie kommen wir jetzt in dieses ewige Leben? Jesus antwortet auch in Johannes, wenn jemand mich liebt, Johannes 14, Vers 23, wenn jemand mich liebt, das ist eigentlich so der Zugang zum ewigen Leben. Ja, wenn du dich fragst, ja, wie geht das denn jetzt? Muss ich mich einfach irgendwo kasteien oder irgendwo auf einen Felsen setzen und warten, bis der Heilige Geist mal vorbeikommt, wie bei Mose so? Nee. Jesus sagt es hier in Johannes 14, wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Ja, wir sollen Gott lieben, aber nicht aus eigener Kraft und aus eigenen Anstrengungen, indem wir irgendwas einhalten. Nee, wir sollen eigentlich nur antworten auf die Liebe, die er uns entgegengebracht hat. Es ist schon so viel Liebesangebot von Gottes Seite geschehen. Wir brauchen eigentlich nur antworten und sagen, ja, das ist für mich, das ist mein. Das, was Jesus gemacht hat, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, was steht da weiter? Ewiges Leben habe. Ewiges Leben habe. Jeder, der glaubt, der eigentlich nur glaubt, und das ist der Liebesbeweis, den wir Jesus entgegenbringen können. Ja, wenn ihr mich liebt, dann werden wir zu euch kommen. Und da redet Jesus von der Mehrzahl. Er wusste schon, dass was Schönes passieren soll in deinem Leben, dass der Heilige Geist in dein Leben blasen soll. Glaube an Jesus Christus ist der einzige Weg, Gott zu erkennen. Glaube an Jesus Christus ist der einzige Weg zum ewigen Leben. Glaube an Jesus Christus ist der einzige Weg, den Heiligen Geist zu erleben. Ohne das geht es nicht. Ohne Jesus kommen wir da nicht hin, wie wir das auch im Bild vorhin gehört haben. Ja, Jesus ist diese Latte über den Vorsprung. Ohne das geht es nicht. Der Heilige Geist will uns ewiges Leben schenken. Er will, dass wir den Vater erkennen und dass wir ihn selbst erkennen. Und es ist eins der Hauptaufgaben des Heiligen Geistes. Er wird auf Jesus deuten, er wird auf den Vater deuten. Er will, dass wir ihn erkennen. Amen. Wollen wir das? Wollen wir das neu? Das Alte, was wir vielleicht schon erlebt haben, ist gut. Aber wollen wir es auch neu und frisch? Wollen wir dem Heiligen Geist wirklich Raum geben, zu sagen, tust in mein Leben. Ich möchte das, Herr. Ich möchte noch kurz beten. Halleluja, Herr. Und ich danke dir einfach, dass du uns hier so eine Wahrheit anvertraust, Herr. Und so was Tolles, Herr. Dass du in unser Leben kommst, Herr. Und uns ja wirklich mit deinem Atem erfüllen möchtest, Herr. Du möchtest aus dem Chaos möchtest du Leben schaffen. Aus der Disharmonie möchtest du Harmonie schenken, Herr. Und ich danke dir, dass du das schon gemacht hast und dass du das auch noch weitermachst, Herr. Und du siehst jedes Herz hier heute Morgen, Herr. Und du siehst jeden verzweifelten Versuch, Herr, wirklich an den Kern zu kommen und wirklich verändert zu sein an dem und dem Bereich. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du dein Atem einfach in die Herzen bläst, Herr. Und es ist etwas Übernatürliches, Gutes, was du heute Morgen tust, Herr, und was du weiter tun willst, unser ganzes Leben hindurch. Ich danke dir, Vater, dass du uns zu Kindern berufen hast, dass wir Erben sind und dass wir in diesem Bewusstsein leben dürfen. Das ist dieses Bewusstsein, was der Heilige Geist auch schenkt. Und ich bitte, dass das in unseren Herzen wirklich Realität wird und in jedem Herzen hier heute Morgen. Dass jeder Mensch heute Morgen hier weiß, er ist eine geliebte Tochter, ein geliebter Sohn von dir. Halleluja. Danke, Jesus. Du bist der einzige Weg da rein. Du bist der einzige Weg da rein, Jesus. Ja, mach dein Herz auf. Habt ihr das Empfinden, dass du das wirklich Gott persönlich sagen sollst? Herr, pust in mein Leben. Herr, pust in mein Leben. Herr, komm neu mit deinem Heiligen Geist und puste du alles weg und mach aus dem Chaos Harmonie. Sag es deinem Gott. Er möchte dich als Tochter und Sohn ganz ernst nehmen heute Morgen. Du wirst sehen, Gott wird sich dazu stellen, zu deiner Antwort. Und Gott wird auf dein Leben pusten, zu einem Zweck. Und du sollst ihm dienen. Du sollst Menschen das weitergeben, was er an deinem Leben getan hat. Und davon werden viele zum Glauben kommen und profitieren. Wenn du das einfach nur weiter erzählst, was Gott in deinem Leben getan hat. Herr, ich spreche auch gegen jeden Versuch oder gegen jeden Gedanken. Ja, das haben wir schon so oft gehört und es hat bis jetzt nicht funktioniert. Herr, ich spreche gegen diesen Gedanken und ich möchte, dass du das rauspustest, Herr. Wir wollen dein Wort ernst nehmen und wir wollen es erleben, Gott, dass du in unser Herzen ziehst, in unsere Gemeinde ziehst. Du sollst uns verändern, Herr. Wir wollen nicht zu denen gehören, die das Klavier nicht auf die andere Seite haben wollen, sondern wir wollen Veränderung, Herr. Wir wollen Erneuerung, wir brauchen Reformation, wir brauchen Erweckung, Herr. Fang du bei mir an. Wir wollen jetzt noch das Abendmahl nehmen.